Diese Folge wird präsentiert von Sena, die Revolution in der Motorradkommunikation mit Bluetooth-Technologie.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich wette, jedem von euch fällt bestimmt ein Motorrad ein, das sich ein Kumpel trotz der Optik gekauft hat. Und dieser Spruch ist wohl auch so alt wie die ersten Motorräder mit Verkleidung und Lampenmaske. Warum Motorraddesign jedoch weit mehr ist als nur das Aussehen, warum gutes Design nicht unbedingt schön sein muss und was die eigene Kultur damit zu tun hat, diese und andere Fragen wollen wir jemanden stellen, der es wissen muss. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, Alexander Buchan.
Hallo.
Hi Alex. Alexander ist seit Anfang 2024 nämlich der Chefdesigner von BMW Motorrad. Und außerdem begrüße ich an meiner Seite Motorrad-Chefredakteur Uwe Seitz.
Hallo Ferdinand.
Hi, Uwe.
Hallo Alex.
Hey. Uwe, du hast vorhin schon ein paar exklusive Einblicke bekommen im BMW Design Studio.
Habe ich, darf ich aber nicht drüber sprechen, sonst würden sie mich hier gleich erschießen.
Ja. Noch kurz zu mir. Ich bin euer Host Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Redakteur bei Motorrad. Jetzt aber nochmal kurz zu dir, Alexander. Wie wird man eigentlich Motorraddesigner?
Ich könnte jetzt frech sagen, ich war einfach fürs Automobildesign überqualifiziert. Nein. Nein, Spaß beiseite. Aber der Punkt ist der, klar, wenn ich natürlich jetzt für mich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, wie das bei mir eigentlich der Fall war, wie bin ich zum Motorraddesign gekommen? Ich habe einen klassischen Weg über das Industriedesign gewählt. Ich hatte damals in Weimar an der Bauhaus-Universität studiert. Aber nach dem Vordiplom habe ich mich natürlich gefragt, wie geht's weiter? Und ich hatte den damaligen Mitkommilitonen, der hatte mich damals auf die Idee gebracht und sagte so, Mensch, hier, wie sieht's aus? Hast du nicht Bock? Irgendwie willst du nicht vielleicht irgendwie Richtung Transportation Design zu gehen? Und das hatte ich mir damals überlegt und dann hatte ich mich in Pforzheim nochmal beworben. Und so nahm das seinen Lauf. Und viele der Kommilitonen sind heute in der Automobilindustrie tätig. Also ich will damit einfach nur sagen, es gibt verhältnismäßig wenige, die dann den Weg finden in die Motorradindustrie. Und auch mein erster Anlaufpunkt war damals die Autoindustrie. Ich habe damals als allererstes als Automobildesigner bei Mercedes begonnen. Und erst dann sozusagen im nächsten Schritt bin ich in die Motorradindustrie dann reingerutscht. Ich habe auch mal für mich so ein bisschen gescannt. Während meines Studiums habe ich eigentlich die meisten Projekte, waren Zweiradprojekte gewesen, habe also Zweiraddesign-Projekte gemacht. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewogen, dass das eigentlich irgendwie so eine Passion ist, dass das irgendwie so eine innere Berufung ist. Und selbst wenn ich zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht Motorrad fuhr, hat mich einfach diese Skulptur wahnsinnig beschäftigt. Und das Interessante beim Motorraddesign, und deswegen hatte ich anfangs so ein bisschen despektierlich, hat das vielleicht geklungen, ja, überqualifiziert fürs Automobildesign, aber letzten Endes setzt sich ja das Motorraddesign aus vielen, vielen Einzeldisziplinen zusammen. Während beim Automobil halt wirklich klar getrennt wird zwischen Exterieur und Interieur. Und das kommt hier alles aus einer Hand. Das heißt also, das ist schon, ja, wie soll ich sagen, eine Sonderdisziplin oder eine Sonderqualifikation Motorraddesign. Also hier kommt wirklich alles zueinander. Das heißt also, du hast Interieur, Exterieur ist miteinander verwoben. Da kommt ganz stark natürlich die Ergonomie zum Tragen, auch das Thema Aerodynamik. Da geht es natürlich um CW-Werte, da geht es aber auch eben um Wind- und Wetterschutz. Also das muss dann auch im Sitzen, im Stehen verschiedene Körpergrößen funktionieren. Dann hast du auch das Thema Motorendesign, ja, was auch so beim Automobil nicht so die Rolle spielt. Also das heißt, Motorendesign oder auch die ganzen Fahrwerksteile, die ganzen technischen Teile, ja, die musst du ja auch als Motorraddesigner mitdesignen und dann natürlich auch noch das Thema Industriedesign. Also ich erinnere nur an das Thema Koffer zum Beispiel, Helme und so weiter. Also all das geht natürlich auch bei uns über unseren Tisch und deswegen ist das eine wahnsinnige Herausforderung und ich glaube, das hat am Ende auch dazu geführt, dass ich also heute noch dabei bin, weil also wirklich das so eine wahnsinnige Bandbreite eigentlich auch liefert, dieses Motorraddesign. Und es wird einfach nicht langweilig. Und dann hast du natürlich auch noch die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Ja, und auch die musst du jedes Mal wieder von deinen Routinen abweichen. Und das macht halt bis heute wahnsinnig viel Spaß.
Ja. Ja. Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Du hast gesagt, es wird nicht langweilig. Wenn ich da nochmal kurz fragen darf, seit wann bist du denn bei BMW Motorrad eigentlich?
Boah, ich gehöre jetzt hier zum Inventar. Ich bin ja quasi schon
inventarisiert. Also es ist noch recht jung aus.
Seit 2013. 2003, genau genommen. Okay. Oktober 2003 bin ich hier ins Unternehmen gekommen und habe es nie bereut und es hat echt Spaß gemacht. Also bis heute und die Aufgaben haben sich ja auch verändert, ne? Also jetzt, du hast ja gesagt, also jetzt hier Head of BMW Motorrad Design. Also wirklich angefangen als Designer über die diversen Projekte, mich hier entsprechend weitergebildet und habe diverse Hürden genommen und jetzt bin ich halt hier, wo ich bin und jedes einzelne Jahr hat halt wahnsinnig viele interessante Aspekte mit sich gebracht.
Ja. Ich finde wahnsinnig spannend, weil du vorher gesagt hast, du bist ursprünglich ja gar kein Motorradfahrer gewesen, dann beim Motorraddesign gelandet. Wie sehr hat dann deine Erfahrung als Motorradfahrer dich als Designer beeinflusst?
Also diese Erfahrung ist schon wahnsinnig wichtig. Also ich bin zunächst mal wahnsinnig froh, dass mir mein damaliger Chef, der Edgar Heinrich, die Chance gab, trotzdem, obwohl ich zu dem damaligen Zeitpunkt ja noch gar keinen Führerschein besaß, aber diese Möglichkeit gab. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich aus seiner Perspektive vielleicht einen sehr disruptiven Ansatz irgendwie bei Motorrädern mit ins Spiel brachte. Also das war jetzt nicht so, dass er mich jetzt irgendwie auf gut Glück reinbrachte, sondern wir haben ja erstmal als Freiberufler unter dem Dach der Freiberuflichkeit miteinander zusammengearbeitet. Und somit konnte er das eigentlich ganz gut einschätzen, ne? Aber trotzdem, im Nachgang betrachtet, ist dieses Motorradfahren schon sehr, sehr hilfreich, um das Fahrzeug eben besser verstehen zu können. Gerade unter diesem Aspekt Aerodynamik, Ergonomie und solche Dinge, ne? Und vielleicht auch, um besser verstehen zu können, was sind denn so Notwendigkeiten, die Sorgen und die Nöte der Motorradfahrer, auf die ich sozusagen eingehen möchte, ne? Weil das ist ja nicht nur eine reine Styling-Übung, was wir hier machen. Also Styling ist schon auch wichtig, aber letzten Endes ist das, ich möchte mal sagen, 5% unserer Arbeit. Also Design ist deutlich mehr als reines Styling.
Damit hast du jetzt auch die nächste Frage beantwortet, weil das ist ja eben nicht nur, du hast Styling-Übung genannt, das ist nicht nur das Design, es ist nicht nur es ist nicht nur die Optik, das Aussehen, sondern du musst dich ja auch sehr mit der Technik auskennen, eben Motorendesign, alles Mögliche. Mhm. Kann man dann sagen, was macht denn ein Design gut oder gelungen? Was macht ein gelungenes Design aus? Kann man das überhaupt sagen? Oder ist Design, was jetzt unter dem optischen Gesichtspunkt versteht, ist es dann doch eigentlich subjektiv?
Ja, also es ist subjektiv und objektiv zugleich. Also es gibt sicherlich Messgrößen, die sind subjektiv. Es gibt andere, die sind objektiv. Und jeder Einzelne von uns hat natürlich seine ganz individuelle Sicht auf die Dinge und entscheidet natürlich auch am Ende, ob er etwas gut findet, zunächst mal aus dem Bauch heraus, was er da an Optik sozusagen sieht. Im Grunde genommen ist das auch nicht so pauschal zu beantworten, weil allein schon das, was bei einer GS Adventure funktioniert, funktioniert jetzt am Ende bei einem Roadster schon wieder gar nicht und umgekehrt, ja. Also das sind völlig andere Parameter, die wir bei diesen Fahrzeugen ansetzen müssen als Designer oder wenn wir über eine RT zum Beispiel sprechen. Also da sind ganz, ganz unterschiedliche Parameter, die da zum Tragen kommen und die am Ende diese Bewertung einfließen. Und wenn ich jetzt eher so der Adventure-Typ bin, da wird mein Zugang zu einem Roadster natürlich ein anderer sein oder zu so einer RT, ne? Als wenn ich jetzt eben ein eingefleischter RT-Fahrer bin zum Beispiel. Also das ist definitiv so. Aber nochmal ganz kurz, ich springe nochmal die Frage kurz zurück, weil ich die auch ganz interessant finde, inwiefern dieses Motorradfahren einen dann am Ende unterstützt. Und am Ende ist es ja so ein bisschen wie bei so einem Fußballteam. Also da hast du ja auch ganz unterschiedliche Charaktere und auch ganz unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben. Ja, Stürmer, Verteidiger und so weiter, Torwart. Und hier ist es natürlich im Motorrad-Business auch so. Also wir haben hier Leute, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig im Motorrad-Business unterwegs sind, die aber unglaublich progressiv sind, die sehr weit springen, ja, in ihren Entwürfen. Und auch die braucht es. Und dann gibt es wieder Leute, die wirklich absolut im Klein-Klein unterwegs sind, die wirklich absolut das Fahrzeug bis in die letzte Schraube begriffen haben, ja. Und diese Melange, die ist, glaube ich, der Erfolgsbringer. Du brauchst da wirklich ein Team aus verschiedene Fraktionen mitbringen oder ein bestimmtes Know-how sozusagen mitbringen. Und das musst du halt dann gekonnt entsprechend einsetzen, analog ihrer Kompetenz. Ne?
Gibt es da auch, so gesellschaftliche Trends oder Moden von außen, die jetzt gar nichts mit Motorrädern zu tun haben, die euch dann da beeinflussen in eurer Arbeit?
Na, unbedingt. Ja, das ist definitiv so. Und das passiert bewusst und als auch unbewusst. Und ich glaube, ein Designer, der ist erstmal per se jemand, der im Prinzip diese ganzen gesellschaftlichen Trends oder Trends generell aufsaugt, ja, wie so ein Schwamm, und das natürlich dann am Ende dekodiert und dann am Ende in eine Form, in ein Konzept sozusagen überführt. Also das ist definitiv so. Also bestes Beispiel ist jetzt unsere aktuelle R1300 GS Adventure. Das ist natürlich auch ein Stück weit dem Trend Rechnung zu tragen. Ich meine, man merkt es ja da draußen, ja, wie sich also diese ganzen Offroad-Fahrzeuge da draußen der äußersten Beliebtheit erfreuen, also auch vierrädrige, ne? Also zum Beispiel der Land Rover Defender und solche Fahrzeuge oder eben die G-Klasse von Mercedes. Und wie diese Fahrzeuge dann auch immer weiter aufgebrezelt werden und optimiert werden, ja, also um damit dann gegebenenfalls um die Welt fahren zu können. Ja, der ein oder andere tut das vielleicht auch, aber die wenigsten. Aber trotzdem ist das gerade, wie soll ich sagen, ein gesellschaftlicher Trend, der natürlich am Ende auch ein Stück weit in Form gegossen wurde, nur eben in Form eines Motorrades dann.
Also man fängt dann auch, du hast es ja schon gesagt, dass da jedes Segment so seine eigenen Spielregeln hat, eben jetzt Adventure vielleicht eher so dieses Rustikale auch, eher werkzeugkofferartig. Ist es dann für dich einfacher oder was ist dann einfacher? Ist zum Beispiel jetzt der Auftrag für dich einfach, ein neues Retro-Bike zu designen oder ein Elektroroller, wo vielleicht noch eher ein weißes Blatt Papier vor dir liegt oder eben, ich weiß nicht, eine neue GS? Oder ist da jedes für sich eigentlich, kannst du nicht sagen, das ist einfacher oder das ist schwieriger, weil jedes seine eigene Herausforderung hat oder?
Definitiv. Ja. Also ich würde das genau so beantworten. Okay. Also es ist wirklich, das ist ja genau das, was mich auch so bei diesem Job gehalten hat, weil halt wirklich jedes einzelne Fahrzeug, jede einzelne Zielgruppe seine ganz eigenen Prämissen am Ende hat. Und diese Prämissen musst du natürlich als Designer für dich neu sortieren. Also jedes einzelne Fahrzeug hat seine ganz eigenen Spielregeln. Und klar, bleibt man mal wieder bei diesen plastischen Beispielen. Also RT, das Fahrzeug, das lebt natürlich von großen Flächen, von großen Kunststoffflächen, die aerodynamisch, ergonomisch optimiert werden, wo es auch um viel Stauraum geht. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel dann so eine GS Adventure anguckst, da geht es auch um Stauraum. Aber hier geht es eben nicht um Großflächigkeit, ja. Hier geht es halt wirklich um authentische Materialien. Hier wird einfach die Grundstruktur des Fahrzeuges mehr in Szene gesetzt. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Oder eben bei so einem Retro-Fahrzeug, wie jetzt zum Beispiel unsere R20, als wir die gemacht haben, ja, das war eine völlig andere Herangehensweise. Also da sind die Dinge eher additiv auch, ja, weil es da natürlich auch um das Thema Customizen geht. Also das heißt, also ein Bauteil, eine Funktion, während bei so einer GS Adventure unter Umständen auch mehr Funktionalitäten den Bauteilen zugeordnet werden. Ja, also geht es um einen ganz anderen integrativen Ansatz, während es bei diesen, ich sage jetzt mal, Retro-Fahrzeugen eher um einen additiven Ansatz geht. Und da steht natürlich auch das Thema Proportion vielleicht noch mehr im Vordergrund. Da kommen ganz andere Materialien zum Tragen. Und ja, das macht es dann am Ende eben so unterschiedlich und so interessant eben auch, ne? Das heißt also, du musst permanent eigentlich über deine Routinen springen. Und das macht es eben so vielfältig und so interessant am Ende, ne?
Bei dem Gedanken fiel mir gerade ein, als wir mit Markus Flasch drüber gesprochen haben, haben wir erstmal über die R18 gesprochen und die mögliche Zukunft der R18. Und dann hat er ja das R20-Konzept schon mal angedeutet. Sprach dann davon, weil das eine viel typischere BMW wäre. Frage, gibt's eigentlich im BMW-Design, auch mit ein bisschen historisch betrachtet, gibt's eine rote Linie, auch für dich als Designer, die ihr auch fortführen müsst, als Identifikation mit dem Fahrzeug, oder seid ihr völlig frei?
Ja. Also ich schicke gleich vorweg, also das, was ich jetzt sage, das soll jetzt um Gottes Willen jetzt nicht, wie soll ich sagen, eine Blaupause sein oder vielleicht jetzt auch bewerten, ob das andere OEMs schlechter machen oder überhaupt nicht. Also nur wir für BMW, wir haben eine klare Zielsetzung, dass wir versuchen, die Fahrzeuge on point zu entwickeln, eben auf unsere Kundengruppen. Und da ist es natürlich absolut sinnvoll, dass wir uns da völlige Freiheit erlauben in Bezug jetzt auf unsere, ich sage jetzt mal, auf die Ästhetik, auf die Gesamterscheinung des Fahrzeuges, weil das natürlich auch sich im Laufe der Zeit verändern kann, ja, die Bedürfnisse der Kunden. Und auch, ihr habt es vorhin ja angesprochen, gesellschaftliche Trends und so weiter, ja, auch da gibt es immer wieder Veränderungen, der Zeitgeist, der verändert sich. Und um da besser drauf eingehen zu können, ist es eben wichtig, dass wir eine Flexibilität haben und nicht so ein starkes CI wie vielleicht andere Firmen. wo du wirklich sagst, okay, das ist aber hundertprozentig das Bike XY, du kannst das immer wieder durchdeklinieren. Also hätten wir das angelegt, dann wäre so eine GS Adventure, so wie wir sie heute dargestellt haben, die R1300 GS Adventure, so gar nicht möglich gewesen. Und das ist einfach eben das Schöne, mit dieser Flexibilität umzugehen. Und wie gesagt, die gibt uns am Ende des Tages eben auch die Möglichkeit, eben punktgenau auf die Trends reagieren zu können und da eben auch immer die richtigen Fahrzeuge dann anbieten zu können. Ne? Also das, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so diese übergreifende rote Linie. Es gibt aber durchaus Designelemente, die immer wiederkehren. Ja, die sich aber aus einer bestimmten Funktion heraus ergeben. Also zum Beispiel, es gab mal eine ganze Weile, also für eine bestimmte Zeit meine ich damit, also das kann dann durchaus auch wiederum irgendwann ersetzt werden durch neue Techniken, weil die einfach vielleicht sinnvoller sind. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten ja gerade bei der GS auch oft diese Asymmetrie vorne im Scheinwerfer. Das setzte sich natürlich aus der Technologie zusammen, die wir da angewandt hatten. Und jetzt bei der neuen GS haben wir jetzt ganz klar diesen Monolith vorne drin, weil wir einfach sagen, das macht mehr Sinn. Wir können das jetzt alles in ein Modul reinpacken, ja, Abblender und Fernlicht. Und außen kommt dann das Tagverlichter ran. Das ist natürlich am Ende deutlich kompakter und eben auch deutlich leichter. Ich will damit nur sagen, das sind keine Dogmen, die wir da einsetzen. Aber wir versuchen natürlich an diesen Themen, an diesen Einzelelementen so festzuhalten, solange sie Sinn machen. Ja, oder wenn ihr zum Beispiel zu der Doppel-R schaut, da hatten wir ja auch ganz früher diese Asymmetrie drinne. Das kam noch aus dieser Glühlampenzeit, Glühlampentechnologie. Und da hat man damals eben festgestellt, dass das Aufblendlicht und das Abblendlicht und das Fernlicht, dass die unterschiedlich große Reflektoren brauchen. So, und ganz früher hat man das natürlich dann immer versucht zu symmetrieren. Ja, da hat man sich immer im Prinzip den Worst Case ausgesucht. Ja, das heißt also im Prinzip das Abblendlicht hat man sich dann genommen und hat das auf das Fernlicht übertragen, obwohl das eigentlich am Ende zu einer größeren Fläche an Reflektor führt. Und wir haben dann damals gesagt gehabt, okay, bei der Doppel-R geht es aber wirklich um Rundenzeit. Das heißt, Gewicht ist das A und O. Und deswegen lasst uns diesen Reflektor auf das Minimum reduzieren. Und damit kamen zwei asymmetrische Reflektoren raus. Und damit war im Prinzip diese Asymmetrie bei der alten Doppel-R geboren. So, aber jetzt mit der neuen LED-Technologie greift dieses Argument nicht mehr. Und deswegen hat sich das eben dann auch irgendwann überholt, ne? Aber das gibt immer wieder so Elemente, die wir versuchen dann fortzuführen. Also da zählt mit Sicherheit auch der Kardan dazu. Dazu zählt bei der Doppel-R natürlich auch damals diese Asymmetrie dazu. Und ansonsten sind wir, was die Flächen betrifft, also dieses Flächentreatment, das halten wir relativ offen. Das machen wir davon abhängig, für was ist das Fahrzeug gemacht, welche Notwendigkeiten hat der Kunde beziehungsweise Bedürfnisse, und daraus versuchen wir dann entsprechende Form zu entwickeln. Ja, so ist das ein bisschen zu sehen.
Werbung.
Aufgepasst, Motorradfans. Steigert euer Fahrerlebnis mit Sena, dem Pionier der Bluetooth-Kommunikation. Stellt euch kristallklaren Sound für Musik, Anrufe und Navi-Ansagen vor. All das, während ihr mühelos mit euren Mitfahrern in Verbindung bleibt. Die hochmodernen Kommunikationssysteme von Sena bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob ihr auf einem aufregenden Abenteuer oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit seid. Mit Sena seid ihr smarter, sicherer und rundum vernetzt unterwegs. Entdeckt die Zukunft der Motorradkommunikation auf sena.com. Ride Connected, Ride Sena.
Es gibt ja so, also zumindest unter den Motorradfahrern hält sich ja hartnäckig diese Mär, dass ein Italiener einfach ein schönes Motorrad machen kann und der Rest eben nicht. Ja. Und die Japaner machen ein sehr funktionales Motorrad. Wie reagierst du da als Designer drauf? Das heißt, es wird dir ja schon per Geburt abgesprochen, ein guter Designer zu sein.
Naja, so würde ich das jetzt nicht sehen. Also ich glaube schon, dass die Italiener wirklich lange diesen Nimbus der emotionalen Motorräder hatte. Und die deutschen Motorräder waren eher, sagen wir mal, zweckmäßig eine ganze Weile. Aber das kommt so ein bisschen aus der Historie. Wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, wo das Motorrad herkam, dann musste man natürlich so, sagen wir mal, nach dem Krieg, wo das natürlich wirklich ein Fortbewegungsmittel war, auf was man angewiesen war, ne? Und auch in den 50er Jahren, da musste das funktionieren. Da musste das funktionieren. Und wenn du wusstest, du musstest früh morgen irgendwie, was weiß ich, pünktlich um 6 in der Firma sein, dann warst du natürlich bestens bedient, wenn du eine BMW hattest. Die hat funktioniert, die sprang an. Und das war mit anderen Motorrädern vielleicht jetzt eher nicht so der Fall. So, aber Fakt ist, irgendwann wurde dann, das gab ja, begann ja das große Motorradmarkensterben, so in den 60er Jahren, als dann das Automobil immer mehr so erschwinglich wurde. Und das war, glaube ich, auch so der große Umschwung, wo dann das Motorrad also von einem rein rationalen Fortbewegungsmittel dann eigentlich zu so einem Luxusgut wurde. Und da spielt natürlich die Emotion immer also mehr und mehr eine Rolle. Und ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist da bei BMW wahnsinnig viel passiert. Also dieser Transfer einfach in Richtung Emotionalität. Und die Marke wurde kontinuierlich jünger und ist mittlerweile echt auf einem extremen Niveau, was die emotionale Wahrnehmung betrifft. Und ja, und das führen wir natürlich am Ende fort. Also definitiv, ja, das wird auf jeden Fall weitergehen, diese Richtung.
Alex, ich möchte noch was aufgreifen, was du gerade eben schon gesagt hattest, mit der Asymmetrie bei der Doppel-R zum Beispiel. Mhm. Das heißt aber auch, dass ganz viele Teile, die jetzt, ich sage jetzt mal der Laie, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, als Designspielerei irgendwie abtut, dass da eigentlich schon alles auch einen technischen Hintergrund hat.
Sollte. Ja, es hängt ein bisschen davon ab, also in welchem Segment wir uns bewegen, ne? Also es gibt durchaus auch Fahrzeuge, wo es absolut legitim ist, auch ein bisschen mehr Candy drüber zu kippen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, gerade bei so einem extremen Werkzeug wie jetzt eben die GS Adventure, da sollte eben alles auch wirklich nachvollziehbar sein.
Ja. Und jetzt haben wir die schon ein paar Mal angesprochen. Die 1300 GS Adventure wurde ja jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, letzte Woche vorgestellt, genau. Und ob das jetzt von Journalisten oder von Usern, Fahrern und so kommt, also viele waren ja erstmal ein bisschen sprachlos. Jetzt war auch nicht jeder Kommentar so positiv. Ich sag mal so, wenn du jetzt der Profi bist, der für das Design verantwortlich ist, ärgert dich sowas auch? Verletzt dich sowas? Verletzen dich solche Kommentare? Oder ist das einfach was, wo du denkst, die verstehen es halt nicht, oder?
Ich weiß nicht. Sie verstehen es halt nicht. Das finde ich gut. Nein, aber natürlich, ich sag mal so, das ist natürlich unser geistiges Baby. Natürlich tut das irgendwo etwas mit einem, aber dass man deswegen jetzt irgendwie den Kopf in den Sand steckt oder so, das tut man nicht. Aber das Gute ist ja, es gibt ja auch jede Menge positives Feedback. Und insofern gleicht sich das am Ende wieder aus. Ich glaube, wir alle wissen, also dass die GS Adventure im Vergleich zum Vorgängerfahrzeug echt eine Revolution ist. Und das ist echt ein riesen Wurf. Und dass das natürlich erstmal vielleicht beim ersten Hinsehen, ja, wenn man sich das erste Mal mit dem Fahrzeug konfrontiert fühlt, erstmal irgendwie zu Verwerfungen führt, das ist absolut klar. Ich meine, das hat ja, das war ja auch intern, war das ja durchaus bei den ersten Präsentationen etwas umstritten. Aber wenn sich dann die Leute irgendwie so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, dann fangen sie an, das irgendwie zu lieben. Und das finde ich irgendwie halt bemerkenswert. Und ich glaube, das Fahrzeug, das sollte man jetzt nicht wirklich rein über seine Ästhetik beurteilen, sondern man müsste sich halt wirklich die Arbeit mal machen, das Fahrzeug für sich wirklich zu erschließen, mal zum Händler zu gehen und wirklich zu gucken und zu hinterfragen, wieso sind denn die Dinge so, wie sie da eben sind, weil da stecken jede Menge wirklich coole Ideen dahinter, die einfach den Gebrauchswert des Fahrzeuges wahnsinnig erhöhen, ja, also für seinen Einsatz hin. Also ich zitiere da immer gerne auch diese Schultern zum Beispiel, ja, also wenn man von vorne auf das Fahrzeug schaut oder wenn man von hinten, also wenn man auf dem Fahrzeug sitzt und dann von oben auf dieses Fahrzeug schaut, dann wird man feststellen, dass diese Schultern nahezu horizontal sind. Und da könnte man natürlich im ersten Ansatz sagen, oh, das ist ja hässlich. Aber wenn man dann mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann macht das komplett Sinn, weil diese Schultern sind eben deswegen so gemacht, wie sie sind, weil man dort eben das erste Mal eben diese Fläche auch für sich erschließen kann. Also das heißt, man kann die nutzen, man kann dort Dinge ablegen, man kann dort eben auch mal eben, was weiß ich, an die Mautstation ranfahren und kann dort mal eben kurz das Portemonnaie ablegen oder die Sonnenbrille mal kurz ablegen oder gegebenenfalls auch mal die Thermoskanne da oben drauf abstellen, ja, was man mit normal abfallenden Schultern, gestylten Schultern eben so nicht kann. Aber hier in dem Fall ist das eben äußerst zweckmäßig. Oder stellt euch einfach den Umstand vor, ihr seid irgendwo im Feld und müsst mal irgendwas reparieren, ja, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder so, ja, dann kommt man ja immer in diese Not, wo legt man verflucht nochmal diese Schrauben ab? Und jeder weiß, ja, Ja, wenn ich die jetzt in den Dreck lege, dann finde ich die garantiert nicht wieder. Ich habe sie dann irgendwann in den Dreck reingetreten. Ja, und hier weiß ich ganz genau, ich kann die dann da oben ablegen und hier liegen sie dann eben auch. Und das finde ich halt echt wahnsinnig spannend. Aber daraus ergibt sich eben eine Eckigkeit, die eben auch wahnsinnig Sinn macht aus meiner Sicht. Ja, oder dass man jetzt diese Radiatorcover eben auch so erschlossen hat, dass man draußen noch eben zusätzlich was verzurren kann oder man eine zusätzliche Tasche einhängen kann. Also das ist schon echt ein spannendes Fahrzeug. Also ich liebe es. Ich habe mich echt wahnsinnig drauf gefreut, das Ding, dass es eben endlich der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und ich glaube fest daran, dass nach vielleicht einer gewissen anfänglichen Ablehnung wird das Ding echt einschlagen wie eine Bombe. Also das Ding ist einfach geil von seiner Zweckmäßigkeit her für dieses Metier, für was wir sie eben geschaffen haben. Ne?
Also diese Diskrepanz zwischen der reinen Form, die man ja dann beim ersten Erblicken ja dann quasi so aufnimmt, und dann der Funktion, die dann einfach die Zeit braucht. Man muss das Motorrad verstehen als Werkzeug.
Ja. Ja, das ist jetzt auch für die GS, finde ich, auch sehr, es ist ja eigentlich bei jeder GS so gewesen. Also ich fahre ja auch eine ältere GS und da war es genauso. Da haben sich die Leute auch irgendwie, ja, was rauchen die denn da in dem Designstudio? Das waren, glaube ich, genau die gleichen Kommentare. Also war halt noch nicht Social Media vielleicht, aber finde ich auch irgendwie immer, ja.
Die Dinge, die brauchen ihre Zeit. Ich meine, wir als Designer, klar, für uns sind ja immer die nächsten 5 Jahre schon transparent. Deswegen, wir haben uns lange mit dem Thema auseinandergesetzt und wir hatten auch lange Zeit, uns mit den Dingen, an die Dinge zu gewöhnen. Auch die Geschäftsführung bei BMW Motorrad. Und jetzt müssen wir natürlich dem Kunden auch die Möglichkeit geben, dass er sich ein Stück weit eben mit diesem Fahrzeug dann eben auch synchronisiert, ja, und kalibriert.
Aber wenn ich dich dann richtig verstehe, dann gibt es ja eigentlich auch, also dann hat ja Design auch immer einen Sinn. Gibt es dann für dich eigentlich jetzt als Fachmann trotzdem irgendwelche, als auch bei anderen Herstellern natürlich, irgendwelche Design-Gurken, wo du auch sagst, boah, das ist einfach, da weißt du auch nicht, was da passiert ist, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also ob ich, von Gurken zu sprechen, also ich habe natürlich ein Faible irgendwie für so Underdogs und für solche Sachen, die so ein bisschen vielleicht irgendein bisschen weird sind. Also wenn du so in die Motorradgeschichte so abtauchst, ich meine, da gab es ja einige so Skurrilitäten irgendwie, die ich aber trotzdem irgendwie ganz, ganz cool finde. Weiß ich nicht, irgendwie zum Beispiel so eine Megola aus den 20er Jahren, zum Beispiel mit diesem Sternmotor vorne drin, ja. oder guck zum Beispiel in die 70er Jahre mit dieser Yapoto, diesem französischen 24-Stunden-Renner da, ja, der ja auch irgendwie total skurril aussah, ne? Aber die sind halt auf ihren Zweck entwickelt worden. Und deswegen, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da der falsche Ansprechpartner. Also für mich gibt es da jetzt nicht so die Gurke oder sowas. Ja, ne? Das
finde ich auch interessant. Also ich glaube, es ist halt sehr undankbar, weil es halt eben immer sehr, sehr auf die Erscheinung reduziert wird, dieses Motorraddesign. Und deswegen auch, ja, so eine erste Multistrada zum Beispiel auch so als Designgurke bei vielen gilt oder sowas. Oder halt sehr polarisierende Optik einfach ist. Also da gibt es ja zig Beispiele.
Ja. Ja, es gibt ja auch durchaus Designer, die einfach per se mal durchgefallen sind bei allem anderen, was sie so gemacht haben, wo du gerade die Multistrada erwähnt hast.
Ja. Ja, also ist ganz interessant. Ich würde mich nicht so sehr an diesen negativen Sachen aufhalten, weil letzten Endes, es gibt ja auch viele, viele positive Beispiele.
Das wollte ich auch noch fragen, was denn Design-Ikonen für dich vielleicht wären.
Das ist da gibt's einige.
Teil 2 der Frage.
Also tatsächlich, die Fahrzeuge, die ich eben jetzt schon genannt hatte, das sind für mich tatsächlich Ikonen, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen wirklich skurril und auch vielleicht gurkig wirken. Vertrauter ist man wahrscheinlich eher mit so einer Ducati 916. Die hat mich zum Beispiel damals im Studium massiv geprägt. Also das Fahrzeug, das ist schon wirklich eine Revolution gewesen. Ne? Also so clean, wie die war, da wurden ja auch zum ersten Mal wirklich serienmäßig irgendwelche Seatpipes irgendwie unten drunter geschnalzt. Ne? Und die hat dann wirklich auch eine ganze Generation an Superbikes dann am Ende irgendwie geprägt. Ne? Aber keine kam wirklich so dahin. Ich meine natürlich die MV, die dann kam, die F4, die hat das Ganze nochmal irgendwie in noch schöner irgendwie gemacht, ne? Aber letzten Endes auch da, die Proportionen sind ident, wenn man die Fahrzeuge sich anschaut, ne? Also das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ach, es gibt so viele, es gibt so wunderbare Beispiele, ja, die auch wenn man sich daran reibt, diese Aprilia Moto damals, ja, das ist ja bei vielen, ist die ja verschrien. Ich finde, dass das Fahrzeug wirklich, der Philipp Stark hat die gemacht.
Ja, genau.
Genau, und wo er wirklich mal so ein Industriedesigner, der sich eigentlich mehr auf Industriedesign und Architektur irgendwie spezialisiert hat, mal so ein Fahrzeug zu machen. Und das ist ja wirklich unheimlich aufgeräumt und wirklich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine runde Sache. Und egal, ob man dieses Fahrzeug mag oder so etwas, du schaust da kurz hin und du kannst dich gar nicht dagegen wehren, du bleibst da dran hängen, weil einfach so viele interessante Details an dem Ding irgendwie sind. Also das ist wirklich auch echt wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Oder was weiß ich, geht in die 80er Jahre zum Beispiel auch rein, bei den Scootern, Vespa jetzt mal davon mal ganz abgesehen, also das ist auch definitiv eine Design-Ikone, ne? Wie hieß dieser Helix, dieser Honda Helix zum Beispiel, ja, der ja wirklich krass ist, das Ding, ja, dieser voll verkleidete Scooter da, ist echt witzig, also würde ich heute, der ist schon wieder so weird, dass ich den heute schon wieder fahren würde, so geil ist der eigentlich, ne, also da gibt's schon wirklich interessante Aspekte, oder guckt euch da diese Norton Monks oder sowas an, geile Fahrzeuge, oder, ja, was fällt mir noch ein, was wirklich coole Fahrzeuge waren. Ja, Ducati sind wir schon vorbeigekommen, MV. Also es gibt jede Menge gute Beispiele.
Was mich noch interessieren würde auch, wie viel so von dieser ersten Skizze, von den ersten Entwürfen so. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger ein Tauziehen mit allen, die daran beteiligt sind, mit Ingenieuren und allen möglichen. Ich weiß nicht, kann man dann, versucht ihr dann immer möglichst viel von der ersten Skizze so in die Serie zu retten? Oder ist das immer so ein permanentes Kompromisssuchen? Oder wie gestaltet sich dieser ganze Prozess über die Jahre der Entwicklung? Und
ja, das ist schon so ein Ping-Pong-Spiel, ne? Also
kann man wahrscheinlich pauschal auch nicht sagen.
Aber nein, überhaupt nicht. Du kannst nicht sagen, hier, pass mal auf, 20% ganz sicher, safe, ja. Sicher nicht. Also das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel, ja, mit den einzelnen Fachfraktionen. Und das ist ja genau auch das, was Design ausmacht, ja, weil da möchte ich auch mal so ein bisschen mit diesem Irrglauben aufräumen, dass Design gleich Styling ist. Also Styling ist im Prinzip ein Teilaspekt, ja. Also das macht am Ende 5 oder 10% von so einem Fahrzeug aus. Aber Design ist ja viel, viel mehr. Aber dieser Begriff Design, der ist ja so, wie soll ich sagen, unterschiedlich konnotiert in der Gesellschaft. Also Design ist im Endeffekt all das, was unsere Fachbereiche auch mit uns sozusagen am Ende entwerfen. Das Gesamtkonzept, das ist das Design. Ja. Und da gehört im Prinzip das Motorenkonzept dazu, das Fahrwerkskonzept, die Karosserie und eben auch ein ganz klein wenig Styling. Aber das ist alles eben am Ende Design, was so ein Fahrzeug am Ende irgendwie erfolgreich macht oder eben nicht erfolgreich macht. Ne?
Ja, doch sind es diese 5%, auf die es dann eben oft reduziert wird.
Also ja, weil das Erste ist, was du wahrscheinlich wahrnimmst. Ja. Du siehst ja, das Erste ist ja so eine Wahrnehmungspsychologie. Du siehst ja das Fahrzeug zuerst mal und das wirkt auf dich. Ja, und dann hast du im Prinzip so, wie wenn du einen Menschen begegnest, Daumen hoch, Daumen runter. Ne? Und so ist das ja auch am Ende mit so einem Design. Und obwohl eigentlich da so viel, viel mehr drinne steckt, das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt hatte, wie viele Disziplinen da sozusagen zusammenkommen am Ende und wirklich da ineinander greifen müssen, damit es irgendwie funktioniert.
Mhm. Ne? Und dann kommt noch der rechtliche Rahmen dazu. Mhm. Also mir fällt dazu ein, ja, genau. Also,
absolut.
Kann mich damals erinnern, als die RSV4 rauskam, war ja auch so ein begeisterndes Motorrad vom Design.
Das ist ein super wichtiger Punkt, den du da nennst, absolut, weil letzten Endes, das ist auch, glaube ich, das, was den Zuhörern nie so richtig bewusst ist, ja, eben dieses Thema Homologation. Und da reden wir nicht nur über Deutschland, sondern die Fahrzeuge werden ja bei uns weltweit verkauft. Das heißt also, du musst im Prinzip alle Märkte berücksichtigen. Und jeder Markt hat seine eigenen Anforderungen und du musst dann im Prinzip da die ideale Schnittmenge daraus generieren. Ne? Und deswegen sind teilweise auch die Dinge so, wie sie sind. Ne?
Ja, deswegen kam ich drauf, weil ich damals mit Galuzzi über das Design sprechen konnte und er dann wissen wollte, aus welchem Land ich komme und Deutschland. Und er dann gemeint hat, ja toll, bei euch haut man dann so einen Kennzeichenträger hinten dran, da ist mein ganzes Design über den Jordan.
Genau, so ist es.
Ja, man sieht ja auch immer den Unterschied zwischen euren Concept-Bikes, jetzt die R20 zum Beispiel und wie es dann in der Serie ist. Ja, mal mehr, mal weniger sieht man da noch die Verwandtschaft, aber natürlich, Kennzeichenträger muss halt irgendwo dran.
Ja,
Leder, alles Mögliche.
Da bin ich voll bei euch, ja. Das ist richtig. Da kommst du nicht dran drum rum, also das ist leider so. Aber trotzdem gibt es ja da auch mehrere Möglichkeiten und auch da kann man ja mit der Rezeptur oder wie soll ich sagen, mit den Zutaten ein bisschen arbeiten. Was übrigens ein ganz interessantes Beispiel ist, bei der GS Adventure oder eben auch bei dem C04 oder dem C02, das sind ja alles Fahrzeuge, oder speziell jetzt 1004, 1002, die Fahrzeuge haben wir ja damals eben auch als Showbikes mal vorgestellt und die waren schon zu 90% an dem dran, was dann auch in Serie gekommen ist, ne? Und warum habe ich jetzt das Beispiel GS Adventure jetzt nochmal genannt, auch wenn das natürlich den Zuhörern verborgen bleiben wird. Aber dieses Fahrzeug haben wir natürlich auch intern schon mehrfach vorgestellt in verschiedenen Stages und da hat sich auch im Prinzip über die Zeit waren wir echt sehr, sehr nah, also an dem dran geblieben, wie es mal ursprünglich entworfen wurde. Also das kann schon gut funktionieren. Es hängt ein bisschen auch so vom Charakter des Designers ab, wie der so drauf ist. Auch sicherlich die Erfahrung spielt damit eine Rolle. Mit den Elementen von vornherein so umzugehen, dass man auch eine Chance auf Realität am Ende hat. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Parameter, die da eine Rolle spielen, damit am Ende Fahrzeug eben so kommt, wie es dann in Serie ist und inwieweit es eben von der ersten Skizze abgewichen ist oder eben auch nicht.
Das ist ja spannend. Du sagst, es kommt darauf an, wie der Designer drauf ist. Wie bist du denn drauf? Also was würdest du denn gerne machen? Was schwebt dir noch vor?
Naja, also ich glaube, ich bin tatsächlich jemand, der sich mit Revolutionen einfacher tut als mit Evolutionen. Also ich mag gerne die Dinge wirklich verändern und zu hinterfragen und Dinge zu verbessern und nicht einfach so hinzunehmen, wie sie sind und zu sagen, okay, das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht und deswegen machen wir es auch weiter so. Also ich bin schon jemand, der gerne die Dinge hinterfragt, durchaus auch gerne zerstört und dann eben neu aufbaut. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nicht auch irgendwie eine Evolution gerne mache, ein evolutionäres Fahrzeug oder den Nachfolger eines Nachfolgers oder vielleicht auch meine MÜ oder so. Aber ja, wenn du mich so konkret fragst, ich mag durchaus gerne Revolutionen, ja.
Das heißt, da werden wir einiges jetzt sehen in deiner Verantwortung.
Hoffentlich, aber das hängt ja nicht nur von mir ab. Das hängt ja nicht nur von mir ab. Also das ist ja auch im Prinzip eine gesamtunternehmerische Strategie, die da sozusagen auch das Fundament dafür gibt. Und da kann ich natürlich, klar, jetzt hier nichts preisgeben oder so, aber das müssen wir sehen.
Designtechnisch große Herausforderung, Unterschied zwischen Elektroantrieb und Verbrenner ist ja im Auto ein viel diskutiertes Thema. Jetzt sind die Elektrofahrzeuge ja gerade beim Motorrad noch nicht so angekommen. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wird sich das Motorrad, wenn sich die Technik so verändern sollte, stellen wir es ruhig mal ins Konjunktiv, dann vom Look her weiter so massiv verändern? Der CE04 oder euer CE02 ist ja ein Paradebeispiel dafür. Das hat ja nichts mehr mit allem zu tun, was es davor gab.
Ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, für welche Kundengruppe ist das Fahrzeug gemacht, ne? Also es gibt sicherlich also durchaus konservativere Kundengruppen oder ein bestimmtes Klientel und dann gibt es natürlich auch welche, die eben bewusst so eine Andersartigkeit fordern. Also insofern hängt es wirklich davon ab, also für welche Zielgruppe ist es gemacht. Ich glaube aber, dass wir erstmal dieses ganze Verbrennerthema, also bei den Motorrädern noch eine Weile lang sehen werden. Diese ganze E-Mobilität, die wird sich wahrscheinlich erstmal auf die urbane Mobilität beschränken. Also besonders also Scooter sind dafür also aus meiner Sicht eben geeignet oder Fahrzeuge, die eben mit kurzen Strecken auskommen. Weil schlicht und ergreifend, so ein Fahrzeug muss am Ende auch noch beherrschbar sein. Das bringt eben beim besten Willen gar nichts, wenn das Fahrzeug am Ende brockenschwer ist. Ich damit nur wahnsinnig beschleunigen kann, aber eben nicht mehr so richtig um die Kurve komme, wenn es einfach nicht mehr so richtig zugänglich ist. Deswegen glaube ich, ist der Anwendungszweck für die urbane Mobilität ideal. Das kann man auf jeden Fall tun und da werden wir bestimmt auch noch einiges sehen. Aber fürs Motorrad werden wir wahrscheinlich noch eine Weile den Verbrenner mit dabei haben.
Dann ist ja der Boxer sowas von charakteristisch für BMW. Wie schön ist denn der Boxer eigentlich für einen Designer, um ein Motorrad drumherum zu bauen? Weil es ist ja doch eine sehr, sehr einzigartige Konstruktion jetzt mal im Motorradbereich.
Ja, also ich liebe ihn. Wenn ich ehrlich bin, ich mag den Boxer. Ich mag den wahnsinnig gerne, weil er aus meiner Sicht das Thema Motorrad irgendwie auf die Spitze treibt. Ja, ich meine, klar, Motorrad sagt ja schon der Name, da steht ja Motor im Programm. Und das ist das Herz dieses Zweirades, dieser Motor. Und der wird ja eigentlich nicht besser in Szene gesetzt als bei einem Boxer, ja, wo diese Zylinder im Prinzip dann freiliegen. Und es ist auch semantisch so ein wahnsinnig cooles Ding. Ja, ich meine, einfach aus der Historie kommt, ja, das, was heiß ist, das hängst du in die Luft, ja. Also die Zylinder sozusagen nach draußen zu setzen, aus der Karosserie heraus, aus dem Fahrzeug heraus, so damit die im Prinzip gekühlt werden können. Das ist eine fantastische Geschichte. Und deswegen, also ich mag den Boxer wahnsinnig gerne. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt niemals, ja, da Probleme mit gehabt, dem sozusagen ein neues Gewand zu geben oder das sozusagen dann mit einer Karosserie zu versehen und in einem Fahrzeug da irgendwie zu platzieren. Ich mag den wahnsinnig gerne.
Jetzt kommen ja 2 Liter dann auf euch zu. Irgendwo müsst ihr das ja aufnehmen. Und das steht ja leider nicht gerade in der Stromlinie.
Ganz genau, genau. Nein, aber wie gesagt, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Das ist dieser Boxermotor, das ist einfach eine wahnsinnige Ikone, die einfach kultiviert gehört und die hoffentlich noch lange, lange, lange uns begeistern wird.
Aber vielleicht können wir noch ein bisschen drüber sprechen, so über Perspektiven von Motorrädern. Ja. Werden sie größer, kleiner, höher?
Ja, da können wir gerne drüber reden, weil letzten Endes die Fahrzeuge werden ja auch immer mehr mit neuen Techniken auch aufgerüstet. Ne? Ihr habt es ja auch in eurem Fragenkatalog, glaube ich, mit erwähnt gehabt, mit Radar und solche Dinge. Da kommen ja immer mehr Zusatzelemente dazu. Ja, also durchaus werden Techniken auch ersetzt, siehe zum Beispiel LED-Scheinwerfer, ne, wo dann die Glühlampenscheinwerfer durch einen LED-Scheinwerfer ersetzt wurden. Was anfänglich auch erstmal vom Bauraum her mehr Platz forderte, ist jetzt mittlerweile eigentlich auch auf ein erträgliches Maß zurückgeschrumpft. Und so werden auch in Zukunft, also ihr seht es zum Beispiel bei dem Radar, natürlich kommen auch Zusatzfunktionen dazu, die auch eben raumfordernd sind. Ne? Und das müssen wir natürlich auch entsprechend mit in das Fahrzeug rein integrieren. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig für uns als Designer, dass wir dann eben auch von bekannten Sehgewohnheiten dann auch, oder diese Flexibilität haben, von bekannten Sehgewohnheiten dann auch abzuweichen. Das zuzulassen, aber genauso ist natürlich dann auch der Käufer oder beziehungsweise unser Publikum, ja, dann am Ende natürlich auch aufgefordert, sich eben genauso auf dieses Spiel einzulassen. Ja, also wenn da irgendwie so ein Radar über dem Scheinwerfer sitzt, beziehungsweise hinten am Heck ist, dann ist das erstmal etwas, was man vielleicht so nicht kannte und was erstmal befremdlich wirkt, aber man muss den Dingen natürlich dann auch die Zeit geben, dass sie sich entfalten können, dass sie reifen können und dass sie sozusagen in die Sehgewohnheit übernommen werden. Und so ist es natürlich auch am Ende mit den ganzen Steuergeräten. Ja, also diese ganzen Zusatzfunktionalitäten, die erfordern natürlich auch immer mehr Steuergeräte und Steuergeräte bedeutet eben auch am Ende, dass die Fahrzeuge am Ende immer durchaus mehr Volumen fordern. Ja, und umso wichtiger ist das, und da sind wir heute auch schon dran vorbeigekommen, dass wir versuchen, also wie soll ich sagen, Mehrfachfunktionalitäten in die Bauteile eben mit reinzubekommen, damit es am Ende nicht ausufernd ist. Denn am Ende des Tages muss ein Fahrzeug eben auch ein bestimmtes Gewicht haben, es muss eben auch ein bestimmtes Volumen haben, damit es eben auch als zugänglich, ja, empfunden wird. Also die Dinger dürfen nicht unendlich fett und unendlich schwer werden. Und deswegen glaube ich, liegt es einfach in der Natur der Sache, dass man versucht, also Mehrfachfunktionalitäten in die Bauteile reinzubekommen, um diesen Wildwuchs oder diesen Platzbedarf, diesen überbordenden Platzbedarf einigermaßen in den Griff zu bekommen.
Alexander, eine abschließende Frage. Welches Bauteil macht dir die größten Sorgen, wenn du an ein Motorrad rangehst? Also wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, über auch gesetzliche Rahmenbedingungen und so weiter. Auspuff ist so ein immer wiederkehrendes Thema.
Da hast du dabei natürlich jetzt direkt ins Schwarze getroffen. Gell? Absolut, ja. Also die Lärmemissionen oder die Lärmanforderungen, die an so ein Motorrad gestellt werden, klar, die werden natürlich immer härter. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch mit höheren, wie soll ich sagen, Schalldämpfervolumina am Ende leben müssen. Und das müssen wir natürlich ideal verpacken. Und du siehst ja jetzt schon die Tendenz, dass so ein Schalldämpfervolumen eben aufgesplittet wird in Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer, um eben dieses Volumen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Ja, dass nicht am Ende da hinten ein riesen Sack dran hängt. Ja, weil das Schöne an dem Fahrzeug ist ja am Ende eben auch dieses Hinterrad, ja, und die Schwinge, und das will man natürlich in Szene setzen und nicht am Ende komplett verblocken durch so einen riesen Schalldämpfer. Und ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht, aber das wird immer herausfordernder, ja, das ist definitiv so.
Also bist du auf dem Kriegsfuß mit dem Schalldämpfer?
Naja, Kriegsfuß würde ich es nicht nennen oder sowas, ja, das ist eben genau das, was ich eben auch sagte. Also du brauchst am Ende als Designer auch diese Flexibilität, dich da zu öffnen, ja, und das auch zuzulassen. und mit dieser Situation dann eben auch kreativ umzugehen. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass dann auch der Kunde das dann wertschätzt. Ne? Das müssen wir dann sehen. Mhm. Ja.
Dann Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Einblicke. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch werden wir übrigens auch in Motorrad und im Motorrad BMW Spezial veröffentlichen. Da könnt ihr einfach in die Shownotes gucken, da werde ich euch die Erscheinungstermine noch notieren. Und wie immer an dieser Stelle, unsere Adresse für Feedback, Fragen und Kommentare ist podcast@motorradonline.de. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao, macht's gut.